Deutschlandfunk Kultur Religionen
mit Sandra Stalinski. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Stunde bei Deutschlandfunk Kultur, in der wir uns mit, ja, vielleicht der Frage der Fragen beschäftigen, wenn es um Religionen geht. Nämlich, braucht man die überhaupt oder braucht man die noch? Und was genau ist es, was Religion uns Menschen geben kann, uns ganz persönlich oder uns allen als Gesellschaft? Oder haben Religionen nicht viel zu viel Unheil über die Menschheit gebracht und müssten eigentlich abgeschafft werden? Wir sprechen darüber heute aus islamischer und christlicher Perspektive und ich freue mich sehr, dass Muna Tatari uns zugeschaltet ist. Sie ist Juniorprofessorin für islamische systematische Theologie an der Universität Paderborn. Herzlich willkommen, Frau Tatari.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich frage Sie einfach mal ganz direkt, braucht der Mensch Religion?
Also ich glaube offensichtlich nicht, weil viele Menschen ganz ohne religiöse Bindung leben und ein glückliches und sinnerfülltes Leben leben. Und gleichzeitig ist ja interessant zu beobachten, dass die These, die mal ganz intensiv diskutiert wurde, wohl nicht zugetroffen hat, nämlich dass Religionen sukzessive an Bedeutung verlieren bis hin zu ihrer Bedeutungslosigkeit. Die scheint ja auf der anderen Seite auch nicht zu stimmen. Und ich interpretiere das so, dass es für viele Menschen nach wie vor wichtig ist, eine religiöse Bindung zu haben, in einer bestimmten religiösen Tradition eine Heimat zu sehen oder eine religiöse Bindung für sich zu erforschen und auszutesten, die so einen ganz individuellen Weg darstellt.
Außerdem bei mir zu Gast ist Michael Bongardt, katholischer, systematischer Theologe und Philosoph. Er lehrt als Professor für Anthropologie, Kultur und Sozialphilosophie an der Universität Siegen. Herzlich willkommen auch an Sie.
Vielen Dank, auch von mir.
Was sagen Sie? Braucht der Mensch Religion?
Also es ist für mich offensichtlich, dass Menschen menschlich leben können, ohne Jude, Christ, Moslem zu sein oder einer anderen Religionsgemeinschaft anzugehören. Ich halte es da aber gerne mit Martin Luther, der immer gesagt hat, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und da jeder Mensch an irgendetwas sein Herz hängt, ist seine Religion die Orientierung an dem, was ihm so wichtig ist, seine Bereitschaft, dafür Zeit und Geld herzugeben, die Dankbarkeit für dieses Wichtige. Und wenn man den Begriff Religion weit fasst, hat jeder Mensch eine solche Religion, weil jeder sein Herz an etwas hängt.
Frau Tatari, ist diese Frage eine, deren Beantwortung heute anders ausfallen muss als noch vor vielleicht 100 oder 200 Jahren? Also brauchen wir Religion noch oder genauso dringend wie die Menschen damals?
Ich persönlich würde sagen, ja, es braucht weiterhin Religion. Aber ich denke auch, dass die Motivationen und Herausforderungen, religiös zu sein oder religiös werden zu wollen, andere sind. Und ich möchte das mal ganz konkret in den Kontext stellen von so gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Wir erleben ja so einen Eindruck davon, dass wir die Welt als immer komplexer, immer schwieriger zu verstehen wahrnehmen und mit sehr großen Herausforderungen verbunden. Und dann gibt es die Tendenz, auf schwierige und komplexe Situationen einfache Antworten zu suchen. Es ist schwarz oder es ist weiß. Und das sehen wir daran, dass Populisten und populistische Ideen unglaublichen Zulauf haben, weil es da um eine Setzung von Eindeutigkeiten geht. Und ich glaube tatsächlich, dass Religion da was gegenleisten kann, weil Religionen können natürlich auch in diese Falle tappen, in schwarz und weiß zu denken. Und vielleicht gibt es ja auch wirklich Themen, wo man sagen kann, das ist schwarz und das ist weiß. Aber Religionen beschäftigen sich ja mit Gott. Und aus der islamischen Tradition wissen wir, dass Gott ambig erfahren wird. Also er ist, wenn wir uns die 99 Namen Gottes angucken, der Erste und der Letzte, der Sichtbare und der Verborgene. Gott ist da in den Gegensätzen. Und er umfasst die Gegensätze. Und wenn man sich religiös darauf einlässt, mit dieser Ambiguität umgehen zu können, dann haben Religionen ein ganz großes Reservoir, was wir heute ganz dringend brauchen. Die Welt eben nicht in Schwarz und Weiß einzuteilen, sondern zu gucken, wo sind denn da die Grautöne? Wo gibt es denn sowohl als auch?
Wir befinden uns gerade mitten in der vierten Welle einer weltweiten Pandemie. Da geht es um Leben und Tod, da geht es aber auch um ethische Fragen. Müsste man da nicht sagen, Säkularisierung hin oder her, wir brauchen Religion jetzt dringender denn je?
Wenn ich auf die letzten Monate der Pandemie gucke, sehe ich zwei Dinge. Zum einen bin ich heilfroh, dass nicht Religionen in der klassischen Eindeutigkeit aufgetreten sind und etwa die Corona-Pandemie als Strafe Gottes für ein zügelloses Leben gepredigt haben. Sowas war noch vor gar nicht so langer Zeit üblich. Schwierig habe ich die Rolle der Kirchen erlebt, dass sie sehr darum bemüht waren zu sehen, wie kriegen wir unsere Gottesdienste hin und Ähnliches, aber sehr wenig angeboten haben, soweit ich es mitbekommen habe, was jetzt Menschen, die in Corona-Not sind, geholfen hätte. Es gab ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement. Kirchen haben sich da merkwürdig und für mich auch unverständlicherweise zurückgehalten, gerade bei dem, was Frau Tatari gerade gesagt hat, die Kompetenz der Religion in nicht eindeutigen, hochschwierigen Situationen zu helfen, nicht eine einfache Lösung zu finden, sondern ein mögliches Leben damit zu finden, da war ein großes Loch.
Braucht der Mensch Religion, fragen wir uns in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur. Und um zu verstehen, worüber wir eigentlich reden, müssen wir das vielleicht erstmal definieren. Was ist gemeint, wenn wir von Religion sprechen, Frau Tatari?
Ich würde sagen, Religion starten damit, dass Menschen und manchmal eben auch als besonders empfundene Menschen eine Erfahrung von Transzendenz machen. Und als religiöser Mensch würde ich diese Kraft mit Gott bezeichnen. Und dann interpretieren sie diese Erfahrung und leiten daraus Impulse ab, in der Welt zu handeln. Sie legen also Zeugnis ab und jetzt islamisch würde ich sagen, für eine Kraft, die sie als gerecht und barmherzig empfinden. Und das ist etwas, was Muslime vor allen Dingen im Koran erleben, diese Offenbarung Gottes. Und in der 1400-jährigen Geschichte, auf die wir jetzt zurückgucken können, sind ganz vielfältige Formen von Religiosität entstanden, auch im großen Bereich der islamischen Traditionen. Und da sind verbindende Elemente dann zum Beispiel die fünf Säulen des Islams.
Also öffentliches Glaubensbekenntnis, tägliches Gebet, Spenden, Fasten zu Ramadan und die Wallfahrt nach Mekka. Herr Bongert, was ist Ihre Definition?
Also im Alltagssprachgebrauch sind es bestimmt die Weltreligionen, die bestimmte Glaubens- und Lebenssysteme übermitteln. Das, was man mit Religion bezeichnet. Mein Religionsbegriff ist wesentlich weiter, dass ich sagen würde, Religion ist der Versuch zu antworten auf Fragen, die sich in jedem Leben stellen. Die Frage, wer bin ich, was soll ich tun, welchen Sinn hat das Ganze, wozu bin ich zugehörig? Antworten auf diese Fragen sind mehr oder weniger als Religion zu bezeichnen. Es muss nicht unbedingt sein, dass dabei etwa von einem personalen Gott die Rede ist.
Mehr oder weniger als Religion zu bezeichnen, haben Sie gerade gesagt. Wo ist denn dann die Grenze? Also gibt es die dann überhaupt oder ist jede Form von Antworten, die man dann findet oder von persönlicher Spiritualität oder auch esoterische Praktiken, ist das dann alles Religion?
In einem weiten Sinne würde ich sagen, ja. Wenn ich engere Maßstäbe anlege, zum Beispiel einen expliziten Bezug auf Transzendenz, auf etwas, was über unser Leben hinausgeht, dann würde ich sagen, jemand, der solche Gedanken vollkommen von sich weist, den würde ich dann in dem Sinne, im engeren Sinne, nicht mehr als religiös bezeichnen.
Wir haben im Vorfeld dieser Sendung auf Facebook und Instagram gefragt, was bedeutet euch, was bedeutet Ihnen Religion? Und haben da viele ganz differenzierte Antworten bekommen. Viele unterscheiden da zwischen persönlichem Glauben und religiösen Institutionen. Ich lese mal einen Kommentar vor der Instagram-Nutzerin Ayinsei, die schreibt zum Beispiel: Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit organisierter Religion gemacht. Einen Glauben hingegen finde ich wichtig. Ich denke, Glaube ist etwas, das Menschen für sich selbst finden sollten. Ist das die Unterscheidung, die wir machen müssen, Frau Tatari, wenn wir fragen, brauchen wir das noch? Also Glaube ja, Institution nein, die hat zu viel Unheil gebracht?
Also Religion verstehe ich ja als einen Versuch, jetzt im engeren Sinne, da schließe ich mich Herrn Bongert an, auch Gottes Wunsch für die Schöpfung zu verstehen und an der Verwirklichung von diesem Wunsch mitzuwirken. Das machen Menschen und Menschen können sich auch irren und Menschen können auch Fehler machen. Und da halte ich es aus einer religiös-theologischen Perspektive für ganz wichtig, daran zu erinnern, dass Gott uns da Vertrauen gibt, mit Herz und Verstand einen guten Weg zu finden. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass Gott immer größer ist, als wir ihn denken können. Und deswegen sollten wir immer offen sein, zu lernen und auch Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Und solche Fehler können natürlich auch Institutionen machen. Also was ich für ganz wichtig halte, ist, sich vor Augen zu führen, dass die Liebe zur eigenen Tradition sich eben auch daran zeigt, Kritik zu üben.
Zurück zu unserer eigentlichen Frage. Wir haben noch nicht so richtig geklärt, warum oder wozu der Mensch Religion brauchen könnte. Also was ist es, was Religionen Menschen geben können?
Der Religionssoziologe Emil Dürkheim, der in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelebt hat, hat gesagt, Gesellschaften brauchen Religion, sonst funktionieren sie nicht und haben auf Dauer keinen Bestand. Und Religion hatte für ihn die Funktion, erstens den Menschen im Kult, in den Gottesdiensten ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu geben, zweitens das Wichtigste der Moral abzusichern, zu sakralisieren, vor Zerstörung zu schützen und drittens der Gesellschaft einen Sinn zu geben. Religion war für Dürkheim alles, was diese Funktionen erfüllt. An Dürkheim schließen sich zum Beispiel Menschen an, die sagen, heute ist die Religion in Deutschland der Fußball. Weil Zusammengehörigkeit, man hat Regeln und das hält man auch alles für höchst sinnvoll. Diese sehr weite Definition ist sicher für einen religiösen Menschen befremdlich. Gleichzeitig würde ich sagen, an dem, was Dürkheim sagt, ist etwas dran, auch für eine Religionsgemeinschaft. Eine Religionsgemeinschaft braucht auch ihre Formen, Gemeinschaft zu erleben, braucht ihre Vorstellungen von dem, was moralisch zentral und wichtig ist, braucht Antwortversuche auf die Frage, welchen Sinn dieses Zusammenleben und das Leben überhaupt hat. Und Religionen geben aus ihren Traditionen und im ständigen Gespräch mit der Gegenwart, in der sie leben, Antworten darauf. Und wenn solche Antworten und Erfahrungen vollständig fehlen, dann steht vor allen Dingen das Zusammenleben von Menschen ganz gefährlich auf der Kippe, weil der Zusammenhalt nicht mehr erlebt wird und damit auch nicht mehr da ist.
Also Sinnstiftung, Moral und Zusammenhalt. Frau Tatari, haben Sie andere Antworten auf die Frage, was gibt uns Religion?
Nee, ich würde es nur gerne noch um was Weiteres ergänzen. Und zwar, wenn es um Ethik und Moral geht. Das haben wir am Anfang unseres Gesprächs ja auch schon einmal festgehalten, dass Ethik und Moral nicht gebunden ist daran, ob man religiös ist oder nicht. Man kann ein sehr ethischer Mensch sein und vollkommen arreligiös. Und Menschen können gläubig sein und sich ziemlich gezielt immer wieder daneben benehmen. Und was Religionen darüber hinaus auch noch leisten können, ist, Hilfe zu geben bei der Erfahrung von Sinnlosigkeit. Also wenn man das, was einem im Leben geschieht, nicht in irgendwas Vorgefertigtes einordnen kann und man so sprachlos vor einer erlebten Sinnlosigkeit steht. Eine große Kraft von Religion liegt auch darin, dass mit einer Bindung an Gott man eine Kraft bekommt, mit erlebter Sinnlosigkeit umgehen zu können. Und einen dritten Punkt, was ich gerne ergänzen möchte, ist, dass man Religion verstehen kann als ein System, was mich weitet. Im Koran gibt es da den wunderbaren Satz, dass Gott einem Menschen die Brust weitet. Dass ich auf der einen Seite in Beziehung zu Gott meine eigene Begrenztheit wahrnehme, anerkenne, sie aber auch mit Gott an meiner Seite immer weiten kann. Also wenn ich merke, ich bin mir selbst nicht genug, mich da Gottes Präsenz auffangen kann. Und ich glaube, Religionen stellen da eine Sprachfähigkeit für dieses Bedürfnis da und auch für diese Erfahrung da.
Ich würde da ein bisschen kritisch gegenhalten. Die Sinnfrage, die ich eben ja auch selber ins Spiel gebracht habe, lässt sich auch für religiöse Menschen oft nicht beantworten. Und deshalb würde ich etwas vorsichtiger sagen, dass Religionen vielleicht die Fähigkeit haben, Menschen auch zuzugestehen, dass etwas absolut sinnlos ist und bleibt und dass das auszuhalten ist, dass man auch ohne Antwort auf konkrete Sinnfragen, in der christlichen Theologie ist das sehr stark diskutiert worden, in der sogenannten Theologie nach Auschwitz, wo viele Menschen, auch Theologen gesagt haben, wir dürfen Auschwitz in keiner Weise einen Sinn geben. Aber wir müssen den Menschen, die diese Sinnlosigkeit besonders schmerzhaft erfahren, einfach einen Raum geben, in dem sie mit dieser Sinnlosigkeit leben können, ohne sie aufzuheben.
Mhm. Vieles von dem, was jetzt genannt wurde, dreht sich ja um so Funktionen von Religion. Herr Bongert, Sie haben das auch gesagt, die man auch in der säkularen Welt finden kann. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen klarer ziehen. Was ist es, was nur die Religionen Menschen geben können, was man jetzt nicht im Fußballverein, in einer Partei, in einer anderen Gemeinschaft oder durch das Grundgesetz, wenn wir jetzt über Wertekanon reden, was man nicht dadurch bekommt, sondern wirklich nur durch die Religion?
Ich würde sagen, nichts. Ich halte die Frage letztlich für eine Frage, die noch nicht so richtig in den Kern von Religion vorgedrungen ist. Religion definiert sich nicht dadurch, dass sie brauchbar ist. Religion ist eine mögliche Lebenshaltung, die sehr stark ins Offene, ins Ungreifbare hinausgeht. Und Religion ist nicht da, weil sie einen Zweck hat, sondern Religion ist da, weil Menschen diese Hinordnung auf bestimmte Bilder von Transzendenz, auf Transzendenz leben. Punkt.
Das überrascht mich jetzt, Frau Tatari. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, es gibt doch irgendwas, was Religionen uns geben können, was sonst nirgends gefunden werden kann?
Das ist tatsächlich, wenn man sich da ganz offen und ehrlich macht, nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich würde nicht so eindeutig sagen können, Religionen haben kein Mehr. Aber gleichzeitig bin ich, so wie ich religiös und theologisch geprägt bin, auch dazu angehalten, so von mir und meinen Mitmenschen zu denken, dass ich nicht aufgrund meiner religiösen Zugehörigkeit mich irgendwie besser sehe, also bei mir so ein Plus verorte, sondern Lebensentwürfe von Menschen, die vor dem Forum der Vernunft sozusagen bestehen und wo man merkt, dass das Menschen glücklich macht und frei macht und ihnen hilft, in Freiheit Verantwortung zu leben, die im Leben als gleichwertig sehen zu können. Und deswegen kann ich das in dieser Spannung wirklich nur auf einer persönlichen Ebene beantworten und sagen, für mich ist dann mehr drin, weil ich für mich dieser Transzendenzbezug, dieses mich an eine Kraft binden zu dürfen, die größer ist als ich selber bin, als unglaublich bereichernd erlebe und die mir Kraft gibt und Trost gibt und die mich auch immer wieder herausfordert und mich in Frage stellen lässt. Und das möchte ich nicht missen. Und da sehe ich in so einer persönlichen Perspektive noch mal etwas, was für mich ein Mehr darstellt.
Nuha Nur hat uns auf Facebook geschrieben, was ihr Religion geben kann. Ich finde es schön, wenn Menschen aus ihrem Glauben Hoffnung, Trost, Kraft schöpfen können. Ein solcher Glaube kann das Leben sehr bereichern. Religion ist für mich der Versuch, durch die Vermittlung von Werten und Regeln dem Leben einen Sinn zu geben und das Leiden in dieser Welt zu verringern. Das überschneidet sich mit dem, was Sie beide gerade auch gesagt haben. Das erinnert mich aber auch an den Vorwurf, dass die Religion nur was für die Schwachen sei, die die Härten des Lebens sonst nicht ertragen können. Ist da was dran?
Das ist ein Vorwurf, den Nietzsche besonders gerne in die Welt gesetzt hat und sehr massiv vertreten hat. Ich glaube, dass man das so nicht sagen kann. Denn es ist nicht nur eine Schwäche zu wissen, dass man nicht allein aus sich selber lebt. Mir fällt gerade eine kleine Szene aus einem Kinderbuch ein, das auch für Erwachsene geschrieben ist. Da wird jemand gefragt, was ist das Mutigste, was du je gesagt hast? Und die Antwort war, Hilfe. Der Mut, einzugestehen, dass man nicht allein leben kann, dass man sich nicht allein aus sich leben kann, ist eine Grunderfahrung von Religion. Und das ernst zu nehmen, hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, sondern vielleicht gerade mit Stärke.
Antworten auf Sinnfragen, auch auf die Unverfügbarkeiten des Lebens, das ist eine ganz elementare Funktion von Religion, haben Sie gerade gesagt. Ich würde mich jetzt gerne mit Ihnen mal ein bis zwei dieser Fragen konkret zuwenden, um zu schauen, was haben die Religionen denn da für Antworten parat. Eine dieser Fragen ist, warum es so viel Leid gibt auf der Welt. Und für religiöse Menschen stellt sich die Frage ja nochmal ein bisschen anders. Wenn es einen Gott gibt oder eine Art Göttlichkeit, warum lässt er sie oder es dann dieses Leid zu? Also die Theodizee-Frage. Frau Tatari, finden Menschen muslimischen Glaubens befriedigende Antworten auf diese Frage?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten in der islamischen Tradition bis heute. Die eine Tradition, die sagt, es liegt daran, dass Gott die Menschen in Freiheit gesetzt hat und eben auch in die Freiheit, Nein zu Gott sagen zu können und dass dadurch das Leid in die Welt kommt. Und ein anderer Strang sagt, dass es da eine Unerklärlichkeit des Leids gibt, der man mit der Haltung des Vertrauens in die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes begegnen soll und mit der Hoffnung, dass so spätestens in eschatologischer Perspektive Gott alles Leid tröstet und Gerechtigkeit ganz neu wiederherstellt. Und das sind bis heute Erklärungsversuche, die Musliminnen und Muslimen Halt geben. Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn Menschen mit etwas umgehen müssen, wo sie keine Erklärung für haben, was sie nicht einordnen können. Das zum einen. Und ich finde jetzt aber besonders die theologischen Entwürfe spannend, die sagen, das sind rationale Versuche, das Leid in der Welt zu erklären. Aber es bleibt, wenn man genau hinguckt, ein Überschuss an Unerklärlichkeit von Leid, das nicht sein soll. Herr Bongert hat vorhin die Grauen von Auschwitz und des Holocaust zum Beispiel genannt. Und da gibt es in der islamischen Tradition das Motiv der Klage vor Gott. Und das wird in bestimmten Formen islamischer Befreiungstheologie aufgegriffen und in Bezug gesetzt zu einem solidarischen Handeln an der Seite derer, die Leid erfahren. Und dann verbunden mit einer Frage, beziehungsweise mit einem Warum mit Ausrufezeichen. Gott, wenn du doch gerecht und barmherzig und allmächtig bist, warum? Und dieses Warum ist denn im Modus der Praxis formuliert, nicht mal im Modus der Theorie und das Reflektieren darüber, sondern es geht dann in den Modus der Praxis, wo man an der Seite derer steht, die Leid erfahren und versucht, mit dem eigenen Handeln dieser Überzeugung von einem Gott, der gerecht und barmherzig ist, Zeugnis abzulegen, ohne dabei Gottes Sinn vollkommen erschlossen zu haben.
Die Tatsache, dass es so viel Leid auf der Welt gibt, wird ja oft gerade als eine Art Beweis angeführt, dass es so eine höhere Macht, nennen wir es Gott, nicht geben kann. Denn wenn es ein Gottwesen gäbe, dann würde es nicht so viel Leid zulassen, oder?
So kann man argumentieren, so argumentiert man oft. Es gibt meines Erachtens auf diese schwierigen Fragen nach dem Gottwesen, das wir ohnehin nicht kennen und von das wir nicht völlig bestimmen können, und dem Leiden in der Welt. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, wir können es nicht erklären, aber wir hoffen darauf, dass Gott es uns am Ende in einem Jenseits so erklären kann, dass wir im Rückblick sagen können, dann war es halt gut so, wie es war. Von Romano Guardini, einem katholischen Theologen, stammt der Satz, dass er sagt, wenn es zu dieser Situation kommt, werde ich mir trotzdem noch die Frage an Gott erlauben, warum diese vielen Umwege? Eine ganz andere Antwort hat der jüdische Philosoph Hans Jonas gegeben. Der hat in seinem Gottesbegriff nach Auschwitz die These aufgestellt, Gott konnte gar nicht mehr eingreifen. Denn indem Gott die Welt geschaffen hat, in der dann auch die Menschen entstanden sind, mit all den Möglichkeiten, Gutes und Böses zu tun, hat er ihre Freiheit anerkannt und damit sich zurückgezogen und versprochen, in diese Freiheit nicht einzugreifen. Ein ganz radikaler Gedanke, der das Eingreifen Gottes in das Weltgeschehen vollkommen ausschließt. Und das führt zu dem sehr interessanten Schluss für Jonas, dass Menschen nicht nur vor Gott verantwortlich sind für das, was sie tun, sondern dass sie für Gott verantwortlich sind. Für seine Entwicklung, denn er wird von dem Leid in der Welt betroffen und verändert sich durch dieses Leiden. Und es liegt am Menschen, dieses Leid, wo immer möglich, zu vermeiden.
Aber damit wird ein ganz zentrales Attribut, was man Gott im Christentum gibt, ja abgeschafft, nämlich, dass Gott allmächtig ist.
Genau, dafür plädiert er. Das ist eine ganz radikale Auflösung der Theodizee-Frage, denn die beste Entschuldigung für Gott ist entweder, wie es einer gesagt hat, dass es ihn nicht gibt oder dass es ihn zwar gibt, aber er nicht eingreifen kann.
Kann man das als christlicher Theologe, der Sie ja sind, vertreten, Herr Bongard?
Also ganz persönlich kann ich von mir sagen, ich kann es heute nicht mehr anders denken. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre schwer erkrankt und werde auf nicht erklärbare Weise gesund, dafür Gott zu danken, fände ich extrem schwierig. Denn was ist mit all denen, die nicht gesund geworden sind?
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin im Gespräch mit der islamischen Theologin Muna Tatari und dem katholischen Theologen und Philosophen Michael Bongard über die Frage, ob der Mensch Religion braucht. Und wir waren gerade dabei, uns einzelnen Antworten zuzuwenden, die die Religionen auf die großen Fragen des Lebens geben. Und eine weitere dieser Fragen ist, wie frei ist der Mensch? Wenn ich jetzt anknüpfe an Michael Bongard, der gerade Hans Jonas zitiert hat, nach dem Holocaust können wir nicht mehr von einem allmächtigen Gott ausgehen. Das heißt, wir gehen nicht mehr von einem Gott aus, der eingreift in der Welt. Dann ist der Mensch also maximal frei und Gott, wenn es ihn gibt, schaut einfach zu?
Es ist schwierig zu sagen, was Gott tut und wie er zuschaut, denn das sind menschliche Begriffe von Gott und andere als menschliche Begriffe von Gott haben wir überhaupt nicht. Und wir müssen uns auf diese Begriffe und Aussagen konzentrieren in der Hoffnung, dass sie der transzendenten Wirklichkeit in irgendeiner Weise angemessen sind. Und was die Frage der Freiheit angeht, für mich gibt es in den monotheistischen Religionen, die an einen personalen Gott glauben, eine Selbstverständlichkeit von Freiheit auszugehen. Und zwar gibt es dafür zwei Anhaltspunkte. Der erste Punkt, wieso sollte man daran glauben, dass Gott bestimmte Gebote gibt, wenn der Mensch nicht die Freiheit hat, diesen Geboten zu folgen? Jemand, der einfach determiniert von vornherein vorbestimmt handelt, braucht keine Gebote. Und der zweite Punkt, den ich noch viel wichtiger finde, es gibt in den monotheistischen Religionen den Gedanken der Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Dass Menschen Gott lieben, in dem Vertrauen, dass Gott ihnen liebend, barmherzig, auch gesinnt ist, entgegenkommt. Und Liebe ohne Freiheit kann ich mir auch nicht vorstellen.
Frau Tatari, wie beantworten Sie das aus islamischer Perspektive? Was ist mit der Vorstellung einer Vorherbestimmung oder der Vorstellung eines Gottes, der die Geschicke der Menschen lenkt? Können Muslime darauf vertrauen?
Ja, ich kann da sehr gut anknüpfen an das, was Herr Bongard gesagt hat. Und zwar hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, dass es in Religionen auch um Werte und Prinzipien geht. Und dann eben im weiteren Sinne davon, Verantwortung zu übernehmen. Und innerislamisch würde man dann von so einem fünfgliedrigen Beziehungssystem sprechen. Eine Verantwortung mir gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, Pflanzen und Tieren gegenüber, der Schöpfung an sich und last but not least eben auch gegenüber Gott. Und auch ich würde da sagen, dass sich diese Form von Verantwortung ohne Freiheit nicht denken lässt. Insofern gab und gibt es in der islamischen Tradition den Ansatz, die Freiheit des Menschen zu denken im Angesicht der Mächtigkeit Gottes. Und der andere Punkt ist, dass man innerislamisch aber auch mit der Erfahrung von religiösen Menschen umgeht und sie theoretisch reflektiert, dass sie sich ganz und gar auf Gott hin geschaffen verstehen. Also, dass es diese Einsicht gibt, Erlösung nicht aus sich selbst bewirken zu können, sondern da ganz und gar auf die Gnade und Liebe Gottes angewiesen zu sein. Und diese Unverfügbarkeit der Liebe Gottes und der Kraft Gottes, die kann ich nicht erzwingen, die kann ich mir nicht herbeibeten oder herbeihandeln, sondern der kann ich mich nur öffnen. Und selbst das kann man ja nochmal als ein Gnadenwirken Gottes verstehen.
Das heißt, beten bringt dann gar nichts? Das könnte man sich eigentlich sparen?
Also ich glaube, es wäre eine sehr naive Vorstellung, wenn man meint, wenn ich bete und gläubig bin, dann ist das ein Schutz vor den Unbillen des Lebens. Ich denke, das ist auch einfach empirisch nicht so. Die Schicksalsschläge treffen jeden und da sind religiöse Menschen auch nicht besonders vorgeschützt. Das wäre eine sehr naive, vielleicht eine auch kindliche Vorstellung von Gebet. Was ich aber wahrnehme und was ja auch reflektiert ist, dass Beten helfen kann, mit diesen Unbillen umgehen zu können, daraus Kraft und Trost zu ziehen. Und ich denke, dass viele Menschen das Gebet als eine Möglichkeit empfinden, mit Gott in Beziehung zu treten. Also in der islamischen Tradition haben wir da das Motiv der Himmelsreise des Propheten Mohammed, der dann näher an Gott kommt, als es selbst der Engel Gabriel vermag. Und das ist dann so weitergedacht worden, dass das fünfmalige tägliche Gebet die Möglichkeit eröffnet, für jeden einfachen Gläubigen eine Himmelsreise zu Gott machen zu können. Und innerislamisch ist das ja so, dass in dem Ritualgebet der Mensch erstmal zuhört, weil er da die Worte Gottes aus dem Koran rezitiert. Und beten kann dann eine Möglichkeit sein, dass dieser Text, der vor 1400 Jahren entstanden ist, mir plötzlich offenbar wird, in dem Sinne, dass es nicht eine historische Realität ist, sondern lebendig für mich wird und mir was zu sagen hat und ich dadurch vielleicht die Welt ein bisschen anders sehen kann.
Eigentlich wollten wir ja über Antworten sprechen, die die Religionen auf drängende Fragen geben. Und ich merke, dass bei mir aber eigentlich eher Fragezeichen entstanden sind als Gewissheiten. Wenn die Religionen diese letzten Antworten dann doch nicht liefern, was bringt es denn dann nochmal gefragt? Was bringt es denn dann, religiös zu sein?
Genau das. Offenheit. Feste Antworten, die immer und überall gültig sind und jede Frage beantworten, sind diktatorisch und in den seltensten Fällen hilfreich. Und wahr sind sie sowieso nicht. Damit sind wir sehr stark wieder an dem Punkt, den Frau Tatari ganz am Anfang genannt hat. Dieses Ambiguität, Offenheit, Zweideutigkeit, Fragen auszuhalten. Und dazu bedarf es einer Haltung, die dazu bereit ist, die man einüben kann. Und diese Einübung haben die Religionen über Jahrhunderte erprobt. Religionen sind auch immer, das braucht man nicht schön zu reden, ganz häufig, viel zu oft geglaubt, sie hätten feste, klare, eindeutige, immer gültige Antworten. Die gibt es nicht. Aber die Offenheit und bleibende Fraglichkeit unserer Welt und unserer Existenz – vor jemandem auszusprechen, zum Beispiel auch im Gebet, kann eine Hilfe sein, dann auch in der Offenheit in der Welt zu leben, mit den anderen Menschen zu leben, die wir brauchen, um uns gegenseitig als Menschen anzuerkennen.
Auch die Frage, ob es Gott überhaupt gibt, ist ja eine, die unbeantwortet bleiben muss. Wie kann man dann aber Religion betreiben, also glauben, beten, in Gottesdienste oder Moscheen gehen, auch Weihnachten feiern, was wir jetzt in knapp 2 Wochen tun? Ich meine jetzt Weihnachten als wirklich religiöses Fest. Wie kann man all das, wenn man immer im Hinterkopf hat, vielleicht ist das ja alles nur erfunden, Frau Tatari?
Also, dass ich Gott nicht beweisen kann, bedeutet ja nicht, dass im Umkehrschluss, dass Gott nicht existiert. Nur ich kann ihn nicht rational dingfest machen. Und das wäre aus einer religiösen Sicht ja auch wirklich vermessen, weil dann würde ich ja meine Einsichtsfähigkeit autoritativ über Gottes Sein stellen. Und dann kann man in der islamischen Tradition sagen, dass dann gerade in der Normenlehre, wo es um Ethik geht und wo es um Rituale geht, da das Element der Kontinuität drin ist, wo es um Halt und Orientierung gibt. Ich würde sagen, dass es ja religiöse Texte gibt, die man so verstehen kann, dass sie Glaubenszeugnisse darstellen von Menschen mit einer Kraft, die sie als Gott identifizieren. Und dann würde ich sagen, dass die Aufgabe von Theologie darin besteht, diese Erfahrung nach bestimmten Kriterien einzuordnen und zu bewerten. Damit meine ich zu prüfen, ob diese Erfahrungen und die dann daran anschließende Praxis so ist, dass sie dem Menschen helfen, ganz Mensch zu sein und sein Potenzial voll auszuschöpfen und Glück zu erfahren, ich sage das jetzt mal ganz pathetisch, in dieser Welt und in der nächsten Welt. Und damit meine ich, dass es in der islamischen Theologie so formuliert worden ist, dass die Religion da dem Menschen helfen soll, in Freiheit Verantwortung übernehmen zu können, so dass die Würde aller Menschen möglich ist und erfahrbar ist. Und für mich wäre es dann, und da greife ich auch einen Punkt auf, den Sie, Herr Bongard, gesagt haben, und in diesem, wie ich die Freiheit anderer ermöglichen möchte, steckt für mich eben auch dann die Freiheit drin, mich bewusst für eine Bindung an Gott entscheiden zu können. Und das wäre dann das kleine Plus, was ich sehe, was aber für mich eine ganz große Relevanz hat.
Dem würde ich zustimmen und es noch an einem oder mit einer Formulierung nochmal auf den Begriff zu bringen versuchen. Wir können das, was Frau Tatari eben als Interpretationen, Deutungen der Glaubenserfahrung, die in der Tradition aufbewahrt sind, all das können wir Bilder nennen, mit denen wir auf ein letztlich ungelöst bleibendes Rätsel, ein Jenseits, auf Transzendenz hinweisen. Und ganz viele dieser Bilder sind ausgesprochen hilfreich, lebensdienlich. Und zwar immer dann und immer nur so lange, wie uns auch klar ist, dass es Bilder sind, dass die Wirklichkeit von den Bildern nicht erfasst wird, nicht abgebildet wird, sondern diese Bilder sind mögliche Hinweise.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Religionen Menschen geben können, im günstigsten Fall. Es gibt aber auch sehr viel Negatives, das aus Religionen hervorgeht. Wir haben auf Facebook und Instagram sehr viele Kommentare in diese Richtung bekommen. Ich zitiere mal exemplarisch Hans-Christian Malecha. Die großen Weltreligionen sind allesamt hierarchisch und patriarchalisch organisierte Gruppierungen, aus deren Mitte über Jahrhunderte schwere Straftaten verübt wurden und werden. Genozid und Kindesmissbrauch, Misshandlung Abhängiger, Folter und Mord Andersdenkender und vieles mehr. Er geht so weit, dass er der Auffassung ist, dass Religionen eigentlich abgeschafft, vielleicht sogar verboten gehören. Was würden Sie ihm antworten, Frau Tatari?
Ich würde sagen, dass man das erstmal sehen muss, dass Menschen auch schlechte Erfahrungen mit Religion machen können. Und gerade Menschen, die in religiösen Bezugssystemen sind, so eine schlechte Erfahrung machen, dass der einzige Weg für sie der Heilung ist, sich von der Religion abzuwenden. Und gar kein anderer Weg für sie offen ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das in Respekt und Mitgefühl anzuerkennen. Und das ist natürlich auch ein Alarmzeichen. Und zu gucken, woran liegt es denn, dass Religion so wahrgenommen wird und diese Wahrnehmung ernst nehmen? Liegt es an bestimmten Personen? Liegt es an bestimmten Strukturen, die da sind? Und da greife ich nochmal auf den Satz, den ich vorhin schon einmal angebracht habe, zurück zu sagen, dass die Liebe zu meiner religiösen Tradition sich in einer ganz schonungslosen Kritik zeigt. Und ich möchte dann anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, Herr Bongard, dass ich auch der Auffassung bin, dass eine bestimmte Form von Religiosität oder Religiosität in einem ganz weit gefassten Sinn zum Mensch dazugehört. Und dann wird es immer irgendwelche Form von Religiosität geben. Und da meine ich, hilft ein Verbot nicht, sondern ein ganz sorgsamer Umgang damit, wie was Positives immer auch dialektisch in was Negatives umschwingen kann und wie man da Mechanismen einbauen kann, dem frühzeitig korrektivisch zu begegnen. Und dann geht es darum, zu gucken, mit Mitteln der Vernunft immer wieder zu sehen, wo sind Religionen und die Reflexion über Religion in Theologie so gestaltet, dass sie die Menschenfreundlichkeit voranbringen und wo die Würde aller Menschen eine Rolle spielt und gesetzt wird. Und dann finde ich den koranischen Satz so wichtig zu sagen, Gott hat allen Menschen Würde verliehen. Und da steht nicht, Gott hat allen Muslimen die Würde verliehen oder Gott hat allen monotheistisch glaubenden Menschen die Würde verliehen. Und steht auch nicht, Gott hat allen religiösen Menschen Würde verliehen, sondern ganz grundsätzlich allen Menschen. Und ich denke, theologische Entwürfe und religiöse Praxis müssen sich auch immer daran messen lassen, wie sie diesem Anspruch, der da koranisch gesetzt ist, auch gerecht werden können.
Was wäre denn, wenn es Religionen nicht mehr gäbe? Also wenn wir unseren Facebook-Nutzer beim Wort nehmen und die Religionen abschaffen würden, wäre die Welt dann besser und friedlicher?
Die Gefahr ist groß, dass dann andere Ideologien entstehen, die genau das auch hervorbringen, was Herr Malecha sehr zu Recht kritisiert hat. Deshalb würde ich ganz grundsätzlich sagen, nicht Religion gehört abgeschafft, sondern Ideologie gehört abgeschafft. Innerhalb der Religion und auch jenseits der Religion. Ideologie, die Meinung, feste Antworten zu haben und alles auf diese Antworten zuzuschneiden, das ist ein Riesenproblem, das wir immer haben. Mit allem, was wir tun und entscheiden, da die entsprechende Offenheit drin zu halten. Die Menschenfreundlichkeit als Maßstab scheint mir sehr geeignet zu sein, Ideologiekritik zu treiben. Und vielleicht darf ich ganz am Schluss eine interessante Stelle aus der Bibel noch in Erinnerung rufen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo das Volk Israel Gott bittet, ihm einen König zu geben. Und die Bibel erzählt, dass Gott geantwortet hat, indem er die Israeliten fürchterlich gewarnt hat. Er hat gesagt, guck doch an, was die Könige tun. Die werden euch zu Soldaten machen, die werden euch das Geld wegnehmen und so weiter und so weiter. Ich rate euch sehr ab, aber wenn ihr unbedingt wollt, bekommt ihr einen König. Das ist Ideologiekritik in der Gründungsurkunde von Judentum und Christentum.
Einfache Antworten haben wir nicht bekommen, höchstens vielleicht die Einsicht, dass es ganz ohne Religion auch ein bisschen langweilig wäre. Vielen herzlichen Dank, Mona Tatari und Michael Bongard, für diesen Austausch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wenn Sie noch mehr über Religionen erfahren wollen, dann können Sie das auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.